Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns um den Segen des Wortes Gottes beten. Du bist unter uns, wir danken dir dafür. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr hat eine gewisse Schwere. Es ist auch der Volkstrauertag. Wir denken heute in besonderer Weise auch an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror. Und dann ist auch noch November mit den immer dunkler werdenden Tagen. Da wäre doch ein aufrichtendes, mutmachendes Evangelium genau das Richtige. Auf dem Predigtplan steht das Evangelium, das wir gerade schon gehört haben, mit der Überschrift Weltgericht. Ob das mutmachend und aufrichtend ist? Wir werden sehen. Ich lese es nochmal in der Übersetzung Hoffnung für alle. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann hast du denn krank oder im Gefängnis und haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Ich will euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Zu denen an seiner linken Seite aber wird er sagen: Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank und im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten: Lasst es euch gesagt sein, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden in die ewige Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Jesus redet gern in Bildern. Das gefällt mir. Es lädt mich dazu ein, mit allen Sinnen diese Worte wahrzunehmen. Und so lade ich Sie jetzt ein, mit mir zusammen zu schauen und zu hören. Was sehe ich denn, wenn ich folgende Worte höre? Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen. Vor meinem inneren Auge entsteht das Bild eines unendlich weiten Feldes, hell, wie von Sonne oder Feuer überflutet. Man weiß gar nicht, woher diese Helle kommt. Wenn ich das Wort Gericht sonst höre, dann denke ich normalerweise an ein großes, ehrwürdiges, altes Gebäude, das mich beklommen macht. Aber hier ist es weit und hell, mit der Herrlichkeit Gottes in der Mitte. Ich kann sie nur erahnen, weil sie alles übersteigt, was ich bisher kennengelernt habe. Ich denke dabei an Weihnachten und die Engel, die die Hirten gesehen haben. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Herrlichkeit, Klarheit, so ist Gott auch am Ende der Zeit oder am Ende meiner Zeit. Dann werde ich ihn so sehen, dann ist alle Hoffnung und alle Sehnsucht zum Ziel gekommen. An Weihnachten waren es nur wenige Menschen, die das gesehen haben. Am Ende sind es alle Völker. Derzeit leben über 8 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Auch diese Zahl kann ich mir nicht wirklich vorstellen. So sehe ich in dieser unendlich weiten, hellen Ebene unzählige Menschen, soweit das Auge schauen kann. Und ich höre ein undefinierbares Stimmengewirr. Ähnlich wie die Hirten sind die Menschen erschreckt, erstaunt und wissen gar nicht recht, was da eigentlich vor sich geht. Und dann wird es auf einmal still. Alle sind auf die Schönheit Gottes ausgerichtet, auf das, was sie noch nie gesehen haben. Sie sind gespannt, was geschieht, auch ängstlich und verunsichert. Der Menschensohn Jesus selber tritt in Aktion und beginnt, die Menschen in zwei Gruppen aufzuteilen. Es sind so viele, dass ich nicht erkennen kann, welche Gruppe größer ist. Es ist zunächst auch nicht erkennbar, nach welchem Kriterium sie aufgeteilt werden. In beiden Gruppen sehe ich wohlhabende Leute mit guten, vornehmen Kleidern und andere, die knapp das Nötigste am Leib tragen. Aber dann wird deutlich, was die Aufteilung soll. Zu den einen sagt er, kommt her. Und zu den anderen geht mir aus den Augen. Und die Begründung? Die einen haben ihm zu essen und zu trinken gegeben, sie haben sich um ihn gekümmert, als er fremd, krank oder gefangen war, und die anderen haben das nicht getan. Ich höre wieder lautes Stimmengewirr. Wann soll das gewesen sein? Wir haben dich doch noch nie gesehen, du warst doch immer unsichtbar. Das war ja auch immer wieder unsere Not und hat unsere Zweifel genährt. Jetzt, heute, sehen wir dich zum ersten Mal. Das Stimmengewirr verebbt. Es wird wieder still und alle warten auf eine Erklärung. Was wir für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Ich stutze. Das soll das Weltgericht sein? Es geht nicht um Völkermord und Vertreibung, nicht um Gewalttaten jedweder Art, nicht um finanzielle Betrügereien und Wirtschaftskriminalität, nicht um Raubbau an der Natur. Es geht noch nicht mal um die 10 Gebote und auch nicht um meinen Glauben. Es geht schlicht um die Basics der Mitmenschlichkeit. Und damit bin ich auf einmal inmitten dieser 8 Milliarden Menschen eine Einzelne. Es geht um mein Verhalten, nicht um strukturelle Sünden, in die ich mit hineinverwoben bin und die ich als Einzelne gar nicht lösen kann. Es geht um mein Verhalten denen gegenüber, die in meiner unmittelbaren Nähe bedürftig sind. Ich erschrecke, weil es mich so unmittelbar betrifft. Und ich komme nicht umhin, mir die Frage zu stellen, wo ich mich in dieser Geschichte wiederfinde. Gehöre ich zu den einen auf der rechten Seite, denn ich bin ja schließlich Krankenschwester und also schon von Berufswegen auf der sicheren Seite, oder doch zu den anderen, denn ich ahne, dass Jesus nicht den Beruf oder sonst ein wie geartetes soziales Engagement meint, auch nicht gelegentliche Spenden für soziale Hilfswerke, obwohl die auch nicht schlecht sind. Ich spüre auf einmal, ich gehöre zu beiden Gruppen. Ich kenne Situationen von Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft und solchen, wo ich einfach nur meine Ruhe haben wollte. Und ich weiß nicht, welche Situation Jesus wie beurteilt. Was heißt das nun für das Ende der Zeit, für mein persönliches Ende? Vier Aspekte waren mir dabei wichtig. Erstens, bei dem Gericht, das Jesus hier schildert, geht es nicht um eine Aufrechnung einzelner Taten. So und so oft hast du mir gedient, so und so oft nicht. Es geht um die Ganzheit in der Nachfolge. Wer mit ihm unterwegs ist, kann es nur ganzheitlich. Das heißt, ich kann nicht fromm reden und beten und die Not des Nächsten übersehen. Das hat Jesus schon bei den Pharisäern angemahnt und durch seine Hinwendung zu denen, die Hilfe brauchen, hat er es uns vorgelebt. Auch die alttestamentlichen Propheten haben das Volk immer wieder darauf hingewiesen. Zweitens, die Menschen, von denen Jesus redet, wissen nicht, dass sie ihm gedient oder nicht gedient haben. Es ist also keine Berechnung möglich. Gutes tun, um von Gott belohnt zu werden, das funktioniert nicht. Wir sind sowieso auf die Barmherzigkeit von ihm angewiesen. Und doch ist es nicht egal, wie ich mich verhalte. Im Gleichnis vom Schalksknecht wird dem einen eine unglaublich große Schuld erlassen. Diese Barmherzigkeit soll er weitergeben. Das ist alles. Nirgends fordert Jesus, ihr dürft keine Fehler machen. Der dritte Aspekt. Jeder und jede von uns ist irgendwann einmal immer wieder diese Bedürftige, dieser Bedürftige, die Hilfe braucht. Es ist tröstlich, dass Jesus sich so mit uns solidarisiert, dass er die Hilfe, die uns geschenkt wird, als ein Geschenk für sich annimmt. Er ist ganz nah an unserer Seite. Er solidarisiert sich mit uns, nicht nur damals, sondern auch heute. Und das vierte, die Rede vom Weltgericht schließt mit den Worten von der ewigen Strafe und dem unvergänglichen Leben. Diese werden zur ewigen Strafe weggehen, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Ist das ein Gegensatz zu der Barmherzigkeit, von der ich gerade gesprochen habe? Ich denke, nein. Es ist eher der Hinweis auf die Freiheit, die Gott uns schenkt, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Walter Kleiber hat es so ausgedrückt: Die Strafe ist keine willkürlich auferlegte Sanktion für schlechtes Verhalten, sondern Konsequenz eines Lebens, das sich nicht um Gottes Gebot und die Not der anderen kümmert und daher Gott fern bleibt. Diese selbstgewählte Gottferne wird im Gericht festgestellt und verewigt. Und das sind ja auch noch die anderen. Zu denen sagt der Richter: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Immer wieder macht Jesus deutlich, dass er und der Vater uns in seiner Nähe haben will. Er will die Beziehung zu uns. Und daraus folgt dann, dass das für alle gleich gilt und unser Verhalten bestimmt. Darum geht es, dass einem aus seinem für dich bei mir ein für ihn wird, das mein ganzes Leben prägt. Amen.